Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen.
Danke, ich hoffe du auch und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ohne dabei in die Falle von Deepfake-Pornos zu fallen.
Denn das ist jetzt ein witziger Einstieg. Ich wollte seichter einsteigen und habe gedacht, wir lassen es mal ruhig angehen, aber nein, direkt der Tür ins Haus gefallen. Ja, unschönes Thema, was wir jetzt über den Jahreswechsel uns mal angeguckt haben, ein bisschen näher betrachtet haben. Worum geht's denn da, Samuel?
Naja, wenn man sich anschaut, wo Deepfake ihren Ursprung haben, dann ist es gar nicht so überraschend, denn tatsächlich waren die ersten Deepfakes Pornos, die gefälscht wurden. Also man hat Celebrities, Frauen, mit denen man gerne zusammen wäre oder mal war, in Pornos gedoktort. Und genau das ist jetzt eine richtige Industrie geworden. Und da gibt es vom ZDF die Spur, eine ganz spannende Recherche, wo sie sich eben mal damit auseinandergesetzt haben, wer steckt denn überhaupt dahinter? Wer erstellt diese Deepfake-Pornos? Mit welcher Motivation? Und wer verdient damit wie auch eine Menge an Geld? Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, weil, ja, du, ohne dass du einen Beitrag dazu leistest, halt in so einem Deepfake-Porno landen kannst.
Ja, und das zeigt mal wieder, dass neue Technologien immer ein zweischneidiges Schwert sind, weil schlussendlich KI und Bildgenerierung, Videogenerierung für ganz viele tolle Zwecke genutzt werden kann, aber auch, damit sich Perverslinge sowas angucken können. Und man sagt ja nicht umsonst, Sex sells, und das trifft hier auch wieder zu, und es wird auf dem Rücken ahnungsloser Opfer dann das Geld hier verdient. Also eine ganz spannende Doku, die man sich beim ZDF angucken kann. Und leider Gottes ist das nicht das einzige Beispiel, was wir zu dieser Thematik Sex Sells in der jetzigen Folge ansprechen werden. Das nächste geht in die gleiche Richtung, also das Ausnutzen von Menschen, wobei wir hier im Bereich der klassischen Cyberkriminalität sind, im Bereich der Online-Erpressung, wo man auch, ja, das Thema Pornografie, Sex genutzt hat, um Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Samuel, hattest du dir das Video von der CCC-Konferenz angeguckt, wo es um das Thema Sextortion ging?
Genau, ja, das war ein sehr spannender Vortrag, in dem unter anderem Svea Eckert auf die Methode eingegangen ist, wie Nutzer dazu verleitet werden, kompromittierendes Material zu erstellen. Also es startet eben im Online-Dating, man hat irgendwie zwanglose Kommunikation mit dem Gegenüber und dann, ja, kommt es eben zu sexuellen Handlungen, Online-Handlungen, Sexting, und in dem Zuge wird dann halt das Bildmaterial oder Videomaterial, was da anfällt, genutzt, um die Opfer unter Druck zu setzen, Geld zu überweisen. Ansonsten wird damit gedroht, das Bildmaterial an die ganzen Kontakte in Facebook, Instagram und so weiter zu verbreiten. Und das möchte man natürlich nicht. Sie sind ganz gut darauf eingegangen, auch, dass man eben nicht bezahlen sollte, dass dann aber halt auch die Bilder tatsächlich verbreitet werden können. Wenn wir das jetzt kombinieren, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Deepfake-Material so erstellt wird und dann damit gedroht wird, dieses Material zu verbreiten.
Wobei es das schon in den USA gegeben hat. Also es gibt genau ein paar Fälle von jungen Mädels, wo dann normales Bildmaterial, was sie irgendwie über soziale Medien geteilt hatten, mittels Deepfake-AI-Technologien genutzt wurde, um sowas zu machen. Also da ging es nicht um eine quasi Sextortion gegen Geld, aber hier um Mobbing, Cyberbullying, wie man es auch nennen mag. Also so weit sind wir gar nicht davon entfernt. Und jetzt mag vielleicht die ein oder andere Hörerin oder ein oder andere Hörer fragen, was hat denn das mit OSINT zu tun? Nun, wir sprechen sowas gerne an, weil wir auch dafür sorgen wollen, dass man sich im Netz besser schützen kann. Wenn das jetzt eine sehr prominente Person ist, die in der Öffentlichkeit steht und von der es viel Bildmaterial gibt, dann wird es natürlich sehr schwierig, sich vor solchen Sachen zu schützen. Also gerade im ersten Fall mit Deepfakes und AIs und Sonstiges. Aber ansonsten immer wieder von uns beiden der Appell, genau zu überlegen, was man mit anderen Menschen digital teilt, was man im Netz öffentlich einsehbar hochlädt. Also ich sage immer gerne, so ein bisschen auf die digitale Hygiene zu achten. Und wenn wir jetzt versuchen, OSINT reinzubringen, weil das war quasi das, was wir tun können im Sinne der eigenen Sicherheit. Aber dieses Beispiel mit dem Sextortion-Scam, das fängt ja immer damit an, dass man ja irgendwie über Dating-Plattformen oder sonst was angeschrieben wird. Und dann kann ich durchaus hingehen und mal selber ein bisschen recherchieren, wer ist denn auf der anderen Seite? Also, dass ein paar grundsätzliche Rechercheskills bei jedem vorhanden sein sollten, damit man einfach mal nachprüfen kann, mal abchecken kann, stimmt denn das alles, was die andere Person mir erzählt? Also im Kern kein OSINT-Thema, aber durchaus ein Thema der eigenen digitalen persönlichen Sicherheit. Und dafür braucht man teilweise ja grundlegende Rechercheskills, um dem einen oder anderen nachzugehen.
Ja, ganz oft reicht ja schon aus, dass das Foto des vermeintlichen Matches in eine Bilderrückwärtssuche zu packen und dann halt festzustellen, okay, das sind Bilder von irgendeiner Influencerin. Dann kann man schon mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ja, das ist jetzt vielleicht doch nicht das echte Profil und dann eben davon Abstand nehmen. Ja, dann vielleicht ein bisschen leichteres Thema. In Bayern hat sich nämlich ein Gericht mit der Bedeutung von Emojis auseinandergesetzt. Matthias, was verstehst du denn unter einem Daumen hoch Emoji?
Boah, also in der Regel für mich ist das einfach eine Bestätigung, dass ich die Nachricht gelesen habe. Also ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich finde es übrigens immer ganz interessant, wenn ich mit meiner Tochter texte, dann sagt sie immer, dieser klassische Daumen hoch in Signal ist im Endeffekt einfach so ein alte Leute-Ding. Also sie macht das nie. Und sie sagt, Mensch, Papa, also hier, das machen doch die alten Leute oder so. Aber ich gehe halt einfach hin und sage, ja, so Bestätigung, ich habe es gesehen, ich habe es gelesen, ich will vielleicht jetzt nicht drauf antworten. Das würde ich drunter verstehen. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, tatsächlich war mein Verständnis von diesem Daumen hoch auch, ja, stimme zu, hab's gelesen, gute Sache.
Du sagst, ich stimme zu. Das ist ein kleiner Unterschied. Ne? Ich habe gesagt, ich habe es zur Kenntnis genommen und du sagst, ich stimme zu. Also da ist es schon mal interessant zu sehen, dass wir zwei unterschiedliche Definitionen davon haben.
Genau, ja. So kann es tatsächlich schon sein. Seitdem ich aber gehört habe, dass dieser Daumen hoch ja auch eine kritische Bedeutung hat, so ein Alte-Leute-Ding in Anführungszeichen ist, bin ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden und teilweise überlege ich jetzt, wenn ich von jemand anderem einen Daumen hoch bekomme, wie das zu verstehen ist. Also ich glaube, das ist wie Sprache im Allgemeinen auch, dass Emojis einem stetigen Wandel unterliegen. Ganz spannend ist aber hier in dem Fall ging es ja darum, der Mann hatte einen Ferrari bestellt und die Lieferzeit hat sich dann immer weiter verzögert. Und er hat aber mit dem Verkäufer die ganze Zeit über WhatsApp hin und her gechattet. Und dann hat sich das Gericht damit befassen müssen, inwiefern die Emojis, die er in dem Verlaufe genutzt hat, eine Zustimmung zu der Verschiebung des Liefertermins dargestellt haben. Also jetzt wird's hochjuristisch, das lassen wir einmal außen vor. Aber da haben sie dann eben auch das Emoji-Lexika Emojipedia, kennst du bestimmt, ist so eine Seite, auf der die ganzen Emojis verfügbar sind. Ich nutze sie immer gerne, wenn ich gerade das Emoji copy-pasten will für einen Beitrag oder sonstiges. Und da haben sie dann eben geschaut, okay, was für eine Bedeutung steht denn da für diesen Emoji und haben das dann zu Rate gezogen. Und wenn man sich dann auch so zurückerinnert, ich glaube, wir hatten es sogar mal hier im Podcast. Es gibt ja auch so Ratgeber, welche Emojis für welche Betäubungsmittel verwendet werden und so weiter und so fort. So ein Emoji kann natürlich ganz vielfältige Bedeutung haben und ich finde es sehr schwierig, das isoliert zu betrachten. Aber ich finde es auch spannend, dass eben selbst solche Art von Kommunikation bewertet werden muss und Bestandteil von gerichtlichen Auseinandersetzungen werden kann.
Und auch hier, wie beim ersten Thema, so vielleicht die Frage, was hat das denn eigentlich mit OSINT zu tun? Und das Schöne für mich ist immer, wir müssen uns überlegen, welche Daten wir erheben und wie diese ausgewertet werden. Also wie wir diese bewerten. Das ist ja der Intelligence-Teil von OSINT. Und das ist ja schön und gut, wenn ich zum Beispiel eine Facebook-Kommunikation oder eine Instagram-Kommunikation mir irgendwo sicher oder automatisch runterziehe. Nur dann fängt ja der Part an, wo ich mir das genau angucke. Und vielleicht habe ich den Fall, dass sich manche Menschen ausschließlich mit Emojis unterhalten. Und dann sollte ich schon verstehen, was ich denn da gerade erhoben habe. Also auch hier ein ganz spannendes Thema. Geht so ein bisschen in die Linguistik. Nur in dem Fall halt Bildsprache anstelle von Text basiert. Was aber genauso wichtig ist bei Ermittlungen. Und Samuel, du hast eine ganz tolle Quelle angesprochen mit diesem Emojipedia. Gibt's ein paar andere auch im Netz, die dann teilweise auch verschiedenste Bedeutungen dieser einzelnen Emojis aufzeigen. Also wenn man der alte Mann ist und denkt, der Daumen hoch bedeutet das und das, vielleicht gibt's dann irgendeine andere Bedeutung da. Und das hilft einem bei einer Ermittlung. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Also irgendwie stelle ich gerade fest, wir haben ein paar Sprünge drin und nicht so sanfte Übergänge, wie wir es sonst haben. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben 2 Stunden vorher uns unterhalten und haben ja fast 100 Links gesichtet und überlegt, was kommt denn heute rein? Ich glaube, so viele hatten wir noch nie gehabt. Aber das ist das Spannende, auch wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, dass wir selber ganz viel noch voneinander lernen, selber sehen, was es da noch alles draußen gibt. Und ich glaube, uns wird der Gesprächsstoff nie ausgehen. Das nächste Thema ist aber auch wieder etwas, was etwas unschöner ist. Wir hatten ja in den vergangenen 2 Monaten einige Amokläufe, Gewaltakte auf der Welt, Terroranschläge, also wie man es auch benennen mag. Und dann haben wir so einen kleinen Trend festgestellt in der Welt von OSINT, der meiner Ansicht nach nicht schön ist. Und zwar das Doxen von Tätern beziehungsweise Verdächtigen. Wir haben das sofort nach dem Anschlag in Magdeburg gesehen. Wir haben das nach dem Anschlag in New Orleans gesehen, auch bei dem Cybertruck-Anschlag, dass sich manche, vielleicht OSINT-Dienstleister, sich damit hervortun wollen und sagen, ey, guck mal, was ich alles Tolles zu dieser Person gefunden habe. Samuel, wie stehst denn du dazu?
Ich sehe das sehr kritisch. Und tatsächlich, wir verlinken ja jetzt auch dann einen Beitrag von LinkedIn von Colin Crowden, den ich so sehr unterstütze. Was mich daran besonders stört, ist, dass du hast eben diese ganzen Anbieter von OSINT-Tools genannt, aber darüber hinaus natürlich auch Leute, die du meistens als Armchair-Detectives wahrscheinlich bezeichnen würdest, die irgendwie am Schreibtisch sitzen und sich jetzt dann einfach mal auf jemanden stürzen. Was den beiden natürlich gemein ist, dass die versuchen, möglichst schnell mit Informationen rauszugehen, versuchen, besonders spektakuläre Sachen herauszufinden, sehr tief in das Leben dieser Person eindringen, teilweise aber auch natürlich komplett falsche Personen dann in den Fokus nehmen und dass ja überhaupt keine gesicherten Informationen sind. Wenn wir das Ganze dann noch im Lichte betrachten von den Entwicklungen künstliche Intelligenz, Deepfakes, im Internet kannst du es mittlerweile aussehen lassen, als hätte eine x-beliebige Person sonst was gemacht, gesagt, getan. Und diese Leute, Anbieter, die haben ja keinerlei Zugriff auf verifizierte Daten. Die haben keine Register, in denen sie Abfragen machen können, das gegenchecken können, vielleicht auch schon historische Daten zu einer Person haben, wo die schon mal strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und sonstiges. Und gleichzeitig aber auch keinen eigenen ethischen, moralischen Prüfprozess haben. Bei Journalisten gab es ja auch einige Skandale, wo mittlerweile interne Richtlinien dann aufgestellt wurden, wie müssen Informationen verifiziert werden, dass man eben eine ausreichende Anzahl an unabhängigen Quellen zur Verfügung hat und dann natürlich auch so Pressestandards herangezogen werden, dass man, wenn man jemanden hat, dass man auch versucht, die Person vorher zu kontaktieren, um der auch Gelegenheit zu geben, sich zu diesen Vorwürfen zu äußern und da auch vorsichtig ist. Und teilweise ist es natürlich auch total fragwürdig, was da für Informationen geteilt werden, die Bücher, die Spotify-Liste oder sonst was, was jemand online gemacht hat. Welchen Mehrwert bietet das Ganze? Und darüber haben wir uns ja auch schon häufiger unterhalten. Das muss man wirklich sehr kritisch betrachten. Und das schlägt auch so ein bisschen in diese Kerbe, was wir als Gesellschaft, glaube ich, generell als Problem haben und wovor wir eigentlich auch immer ein bisschen versuchen zu warnen, ist dieses Oversharing. Die ganzen sozialen Netzwerke, die treiben uns natürlich dazu, teil doch noch mehr über dein Leben, mach doch mal einen Status, teil doch mal ein Live-Video oder sonst was. Und ja, wir sind natürlich auch schuldig, wir nutzen auch Social Media und teilen Beiträge, aber wir versuchen so Privates und in Anführungszeichen Berufliches, Professionelles doch ein bisschen zu trennen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Aspekt. Also ich sehe mich nicht als Influencer, der sein Leben teilt, sondern ich versuche eben OSINT-relevante Inhalte mit der OSINT-Community zu teilen. Und ich würde es auch vermeiden, über irgendwelche Täter zu spekulieren online. Wenn ich auf irgendwas stoßen würde, dann wäre mein Anlaufpunkt eben Strafverfolgungsbehörden, dass ich da versuche, die Informationen, wenn ich über sowas stolper, dort denen zur Verfügung zu stellen. Im Prinzip so ein bisschen, wenn man in die Cybersecurity-Ecke guckt, Responsible Disclosure, ne? Klar kann man dann später irgendwann mal das als Fallbeispiel nehmen, aber der Gang wäre erstmal, das Unternehmen, die Behörde zu informieren, um dann entsprechende Schritte einzuleiten. Ja, was ja noch ein weiteres Risiko ist, du kannst damit auch digitale Beweise verfälschen, Ermittlungen sogar behindern und schwieriger machen, weil umso mehr du natürlich öffentlich teilst, umso mehr Leute stützen sich drauf, vielleicht haben Leute auch dann, oder vielleicht unternehmen Leute auch den Versuch, sich in Accounts einzuloggen. Vielleicht schaffen sie es sogar, weil sie auf Leak-Daten zugreifen können. Dann ist auf einmal die IP-Adresse von einer x-beliebigen Person in dem Account hinterlegt, der einem Terroristen zuzuordnen ist. Das wäre natürlich fatal. Also auf einmal steht dann jemand ganz anderes im Fokus und die vielleicht dort vorher gespeicherten IP-Adressen werden überschrieben. Das wäre so das Worst-Case-Szenario. Also das muss man sich halt auch vor Augen führen.
Also es kann ja durchaus sein, dass ein Plattformbetreiber nicht mit einer gewissen Person in Verbindung gebracht werden möchte und sobald das öffentlich rauskommt, das ist das Profil von der und der Person, dass der Plattformbetreiber dann sagt, Mensch, lösche ich, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Und dann sind diese Beweise vernichtet. Ich meine, wir haben gewisse Mechanismen in Europa und in den USA zum Beispiel, die sowas verhindern sollten, also wo Strafverfolgungsbehörden dann bei gewissen Plattformbetreibern anfragen können. Nur wie sieht das in anderen Ländern aus? Also das, was du angesprochen hast mit dieser Beweisverfälschung, das ist ein so ein Thema, wo ich sage, ja, lieber mal abwarten, was sich entwickelt, was passiert und vielleicht kann ich in einem Jahr immer noch damit angeben, was für ein toller OSINTer ich bin. Aber ich lasse die Strafverfolgungsbehörden erstmal ihre Arbeit machen. Und ein Punkt, der für mich eigentlich noch viel gravierender und wichtiger ist, es gibt ja auch ganz viele Angehörige, Freunde, Unbeteiligte im Dunstkreis dieser Verdächtigen, die auch vielleicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist ja ganz häufig so, jetzt haben wir ein Profil eines Verdächtigen und das ist auf Facebook oder Instagram und ist nicht ganz so ergiebig. Und dann fange ich an, mir die Leute drumherum anzugucken. Die Ehefrau, den Sohn, der Onkel und so weiter. Und bin dann auch schon fast dabei, komplett Unbeteiligte zu doxen. Und das sehe ich als viel, viel größere Gefahr, weil die armen Leute können ja meistens nichts dafür. Also es gibt viele, viele gute Gründe, sowas nicht zu tun. Und glücklicherweise haben auch relativ viele Leute online ihren Unmut kundgetan über das, was die letzten 1-2 Monate passiert ist, mit diesem öffentlichen Doxen. Es gab auch viele andere Leute, die fanden das ganz toll. Aber man sollte sich einfach mal überlegen, bevor man etwas veröffentlicht, was man damit veröffentlicht und wem man damit schaden kann, beziehungsweise welche Ermittlungen man damit vielleicht behindert.
Genau, ja, es ist natürlich auch ein gewisser Spagat und Balanceakt, dem man solche Fallbeispiele heranzieht, um Techniken zu beschreiben, aber gleichzeitig auch Privatsphäre, ethische Standards respektiert. Und ich sehe das auch so wie du, es ist besser, dann einen alten Fall zu nehmen, den vielleicht auch pseudonym, anonymisiert zu verwenden oder dann halt in geschlossenen Kreisen innerhalb von einer Schulung, anstatt sich damit dann online zu brüsten, was man jetzt zu tagesaktuellen Geschehen irgendwie herausgefunden hat.
Da haben wir heute ja eine echt ernste Folge, wo wir wirklich mahnend den Zeigefinger erheben und nicht ganz so schöne Sachen ansprechen. So nicht geplant, aber das ist halt die Realität. Das ist das, was uns und vielen anderen tagtäglich im Netz begegnet. Wenn man darüber spricht, was einem im Netz begegnet, was vielleicht unangenehm ist, nicht ganz so schön, dann landet man heutzutage auch ganz schnell bei Shitter, X ehemals Twitter, weil wir da ja auch festgestellt haben, dass da so eine gewisse Radikalisierung stattgefunden hat auf dieser Plattform und viele Menschen, mich schon letztes Jahr, hat es dazu gebracht, Twitter zu verlassen, weil ich gesagt habe, ich habe da für mich keinen Mehrwert mehr, ich möchte meinen Content nicht mehr teilen und bin ganz von dieser Plattform weg. Und dann haben wir was Interessantes auf LinkedIn gelesen, wo eine Dame gesagt hat, Mensch, das ist ganz schlecht und wenn man Intel-Analyst ist, dann muss man ja auch noch auf Twitter unterwegs sein. Wie siehst du das denn, Samuel?
Du bist ja in ganz guter Gesellschaft. Mittlerweile haben ja auch viele deutsche Universitäten Twitter verlassen. Ich habe meinen Account lediglich in Anführungszeichen auf privat gestellt. Ich sehe es so, dass die Dame in dem Punkt recht hat, man darf eine Plattform nicht außen vor lassen und sagen, da schaue ich nicht mehr, das finde ich doof. Weil gerade in unserem Bereich sind ja die Plattformen, die doof sind, Telegram, Twitter, wo sich eben Leute vermeintlich frei äußern oder sehr in einem bestimmten Kontext äußern, das sind ja gerade die Stellen, die interessant sind, wenn man recherchiert, wo man Insights bekommt. Vielleicht auch, weil Leute anonym unterwegs sind, pseudonym unterwegs sind. Das darf man nicht außen vor lassen. Gleichzeitig stimme ich dir aber auch zu, dass man so eine Plattform, und da muss man Elon Musk einfach auch erwähnen, so jemandem vielleicht nicht noch unterstützen möchte, indem man eigenen Content dort generiert. Deswegen halte ich mich da eigentlich komplett zurück mit eigenen Beiträgen. Das Einzige, was mich eigentlich davon abhält, meinen Account zu löschen bei Twitter, ist einerseits der Nostalgiegedanke und zum anderen, dass in diesem Zuge natürlich auch der Username Osengeek dort frei werden würde und sich jemand anderes diesen unter Nagel reißen kann und dann vermeintlich in meinem Namen Beiträge verfassen könnte. Was natürlich fatal wäre, will ich nicht. Und bei der aktuellen Entwicklung von Social Media wäre dann wahrscheinlich auch mit so Maßnahmen wie, ja, der missbraucht meinen Namen, ja, kann ich wahrscheinlich auch mit einer Wand reden und habe genauso viel Erfolg. Das sind so die Gedanken, die ich dabei habe. Also als Quelle, ja, als Plattform zum Interagieren, auch mit der OSINT-Community schon lange nicht mehr. Aber das ist ja ein Problem, darüber haben wir schon auch häufig gesprochen, Podcast jetzt nicht so oft, aber es fehlt im Moment dieser Place to be für die OSINT-Community. So, LinkedIn hat sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, Blue Sky ist ganz interessant, aber es gibt nicht so diesen einen Ort, wo man, oder wo ich zumindest das Gefühl habe, hier muss man sein, hier kriegt man die Infos, die bei OSINT relevant sind. Vielleicht haben wir mit unserem Podcast so ein bisschen zumindest eine One-Way-Street geschaffen, wo Leute Informationen zu OSINT bekommen und natürlich auch anderen Themen, die irgendwie so damit im Zusammenhang stehen.
Wie gesagt, ich sehe es genauso wie du eigentlich. Content produzieren für einen Deppen wie Musk und seine Plattform, nein, aber durchaus mit dem einen oder anderen, nennen wir es mal Rechercheprofil, unterwegs zu sein, um mal zu schauen, was dort passiert, ist immer noch relevant. Ein ganz kleiner Punkt, den ich auch interessant fand in dem Post von dieser Dame, ist, dass sie auch sagte, naja, wir können diesen Bereich nicht verlassen, weil sonst bleiben diese sogenannten Echo Chambers, diese Blasen, einfach bestehen und die Leute, die da drin sind, kriegen überhaupt keinen Output von außerhalb ihrer Blase. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, den Kampf hat man inzwischen verloren. Also wer sich auf welcher Plattform auch immer in seiner kleinen Filterblase bewegt und gerade in diesem Bereich Schwurbler, rechtslastig, mager, wie du es auch nennen magst, die hast du sowieso verloren. Also von daher, das Argument lasse ich nicht gelten, aber man muss halt trotzdem ein Auge drauf haben, was sich dort entwickelt.
Das Problem ist ja, du bietest dem Ganzen ja auch gar nicht Einhalt, indem du einfach dort bist und Inhalte verbreitest, wenn du gar keine Reichweite bekommst, wenn du vom Algorithmus per se schon kaum noch Leute erreichst. Und ich meine, du hattest, als du Twitter verlassen hast, wie viele Follower?
Ich habe keine Ahnung mehr, aber irgendwas an die 12, 13, 14.000, ich keine Ahnung.
Ja, irgendwie im fünfstelligen Bereich war es auf alle Fälle und deine Beiträge hatten dann irgendwie zuletzt Likes im einstelligen oder zweistelligen Bereich maximal. Das zeigt ja auch, da ist irgendwas kaputt gegangen. Und das hilft dann natürlich auch nicht, weil man gar kein Gegennarrativ setzen kann.
Aber das Schlimme ist, sowas könnten wir vielleicht mit anderen Plattformen erleben, wenn man sich anguckt, was gerade im Meta-Konzern los ist. Also da hat ja der Herr Zuckerberg auch beschlossen, Faktenchecks brauchen wir nicht, gibt's nicht mehr und ist auch so ein bisschen in die Schiene des Trumpism eingestiegen, dass ja angeblich alles viel zu woke ist und man müsste ja freie Rede, eine Plattform haben für Free Speech, für freie Rede. Und ich glaube, wir werden vielleicht das Pech haben, auf Instagram oder Facebook eine ähnliche Entwicklung zu erleben, wie wir es jetzt bei X erlebt haben. Sicherlich nicht mit dem Manipulieren von Algorithmen, damit der Sonnenkönig seinen Content eher verbreiten kann als andere. Aber ja, das ist tatsächlich eine relativ interessante, spannende, aber auch meiner Ansicht nach gefährliche Entwicklung. Ich glaube auch auf das Thema Meta und was die jetzt angestellt haben, dadurch, dass sie Faktencheck-Teams im Endeffekt arbeitslos gemacht haben, zumindest auf ihrer Plattform. Da könnten wir noch 2 Stunden diskutieren. Aber viel spannender finde ich das Thema KI bei Meta. Da hat sich ja im letzten Monat auch ein bisschen was getan.
Ja, ich meine, Meta ist jetzt einfach dazu übergegangen, zu sagen, wir erstellen auch AI-User, die dann interagieren und so ein bisschen schöne Stimmung verbreiten sollen. Ist natürlich spannend, ne? Du schaffst quasi eine falsche Welt und kannst dich einloggen, kriegst auf einmal ganz viele Kommentare und Likes von Usern, die es gar nicht gibt. Spannend ist ja, wenn du den Gedanken weiterspinnst, kriegt dann irgendwann jeder von Meta sein Social Media, so wie er es gerade haben möchte und kann mit den gar nicht existenten Nutzern online interagieren in einer Art und Weise, wie es quasi die Persönlichkeit gerade braucht.
Ich finde es auch spannend, weil das Ganze eigentlich doch sehr ironisch ist. Wir zwei wissen ja, wie schwierig es ist, einen Fake-Account auf Facebook zu erstellen. Also wie das früher war, sich einfach mit einer E-Mail anmelden und die Welt ist in Ordnung, ist es nicht mehr, sondern Facebook hat relativ viele Sicherheitsmechanismen implementiert, um zu verhindern, dass quasi Bot-Accounts erstellt werden, Fake-Accounts. Und jetzt kommen sie an und sagen, ach Mensch, das machen wir doch selbst. Bis hin zu dem Punkt, und den Artikel teilen wir auch, dass es schon die ersten Beispiele gab, wo gewisse Influencer auf Instagram von Meta KI-generierte Bilder von sich selbst präsentiert bekommen haben. Also das erinnert mich so ein bisschen an dieses lustige Spider-Man-Meme, wo dann 3 Spider-Mans da stehen und mit dem Finger aufeinander zeigen. Aber da überlege ich jetzt einfach mal, was ist denn der Hintergedanke dessen? Und jetzt können wir mal ein bisschen philosophieren und spinnen, aber ich kann mir vorstellen, in 5 Jahren werden sogenannte Influencer gar nicht mehr selbst Content kreieren, sondern das macht die Plattform für sie. Und alles das, was man ja bei Meta zum Beispiel hochlädt, da verliert man quasi die Rechte dran. Also Content, Bilder und so weiter und so fort. Und man als Content Creator, als Influencer verdient man bisher Geld dran. Aber wenn jetzt Meta hingeht und sagt, Mensch, du hast jetzt deine Range aufgebaut, aber ich produziere den Content. Wieso sollten die dann noch dem Content Creator Geld geben? Nur mal so ein Gedanke.
Es gibt ja schon die ersten Beispiele von komplett AI-generierten Influencern. Deswegen so far-fetched ist dein Gedanke, glaube ich, gar nicht. Und es hat natürlich auch so eine gewisse Doppelmoral, ne? Auf der einen Seite ja, das Erstellen von Accounts ist schwierig bei Facebook und Meta-Plattformen. Gleichzeitig sagt man, ja, Fact-Checking schaffen wir ab. Und hier aber, ja, unsere hauseigens gefälschten Accounts und AI-generierte Medien.
Ich muss doch deutlich an einen Film denken, den ich mal gesehen habe, weil ich jetzt das Ende spoilern werde, werde ich den Film nicht erwähnen. Aber gut, ihr seid ja alle Ursinn, dann könnt recherchieren. Aber im Endeffekt geht es darum, dass es eine Welt irgendwo gibt, wo Menschen Beziehungen haben mit KI-generierten Charakteren. Die telefonieren miteinander, die chatten miteinander. Das ist eine eigentlich erschreckende Zukunft, aber Zukunft ist es nicht. Das haben wir teilweise ja jetzt auch schon. Aber der Film endet damit, dass die ganzen KIs im Endeffekt sagen, ah Mensch, mit euch Menschen haben wir eh keinen Bock. Wir ziehen uns in unseren eigenen Bereich des Netzes zurück und beschäftigen uns nur mit uns selbst. Ne? Vielleicht haben wir das dann in Zukunft, also soziale Netzwerke, wo sich KIs gegenseitig bespaßen.
Interessanter Gedanke, ja.
Bleiben wir mal beim Thema KI. Wir haben es ja im Einstieg schon erwähnt, dass KI nicht immer für gute Zwecke eingesetzt wird. Und dann sind wir auch über einen Artikel gestolpert, was für mich jetzt relativ bedenkenswert ist, dass es eine Industrie gibt, die schlussendlich Identitäten von Personen aufkauft und diese Identitäten dann nutzt, um darauf basierend KI-Charaktere zu generieren, um zum Beispiel Video-Ident-Verfahren-Checks zu umgehen. Also lass mich mal das kurz erklären. Eine bedürftige Person, die in Geldnot ist, bekommt das Angebot, du, wenn du uns schöne Fotos von deinem Ausweis schickst und schönes Bildmaterial von dir oder Videomaterial, dann zahlen wir dir $500 und dann hast du Geld und brauchst dir keine Gedanken zu machen, was danach passiert. Und diese Industrie gibt es tatsächlich. Und wenn ich schöne, hochauflösende Bilder habe von einem Ausweis, wo man auch die Sicherheitsmerkmale erkennen kann, und ich habe Bild- und Videomaterial von einer Person, womit ich eine KI trainieren kann, dann kann ich vielleicht zukünftig oder vielleicht jetzt schon sogar hingehen und Video-Ident-Checks umgehen. Also zum Beispiel bei einer Bankanmeldung, bei einer Handyanmeldung. Also hier wieder ein erschreckendes Beispiel, was alles möglich ist und wo wir dann wieder den mahnenden Zeigefinger erheben und sagen, passt's auf, mit wem ihr eure Daten teilt. Und ganz ehrlich, ich glaube, so bedürftig kann man nicht sein, dass man für einen kleinen Obolus seine Identität verkauft.
Ja, ein Unternehmen war nicht ganz so vorsichtig, mit wem sie ihre Daten teilt. Das ging auch sehr groß durch die Presse. Denn auch beim Chaos Computer Club wurde Volkswagen so ein bisschen in den Fokus gerückt. Matthias, mit deinem Hintergrund in der Automobilbranche, was haben die denn da verbockt?
Um es ganz einfach zu sagen, ein Auto ist ja heutzutage ein fahrender Computer und vernetzt mit allem drum und dran. Und schlussendlich, um das in einfachen Worten auszudrücken, war es möglich, auf einen dieser Kommunikationsverbindungen beziehungsweise einem Server zuzugreifen, um Standortdaten von Volkswagen abzugreifen. Also so ein bisschen in diese Diskussion, die wir die letzten Monate auch schon hatten, wo wir über das Thema Ad Intelligence gesprochen haben und dass fast jeder über sein Handy irgendwo nachverfolgbar ist und das Ganze jetzt zusätzlich zu dem Aspekt, dass auch Handy- oder 5G-Module in Autos eingebaut sind, über diese Softwareplattformen dann auch nochmal georeferenzierte Daten abgeflossen sind, auf die man dann zugreifen konnte. Also es war gewissermaßen Hacking, muss man auch dazu sagen. Also das hätte nicht jeder von uns hinbekommen. Aber schlussendlich lagen diese Daten dort und man konnte schön nachvollziehen, wo gewisse Personen mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren. Wenn man jetzt hingeht als Intel Analyst oder OSINTer und korreliert diese Fahrzeuginfos mit Ad Intelligence zum Beispiel oder anderen Informationen, die man öffentlich gewinnt, dann lassen sich schon erschreckend genaue Profile erstellen.
Ja, speaking of Standortdaten, da haben wir ja auch noch so ein paar andere Beiträge. Also zum einen hattest du einen Sicherheitsforscher aus den USA noch geteilt, der hat sich mit automatischen Kennzeichenlesegeräten auseinandergesetzt und hat dabei leider Erschreckendes festgestellt, nämlich waren die einfach über ja IoT-Search-Engines wie Shodan oder Census frei im Netz auffindbar. Und noch viel erschreckender war, dass sowohl der Video-Livestream dieser Kameras verfügbar war, oder ich glaube sogar noch ist, und auch der Data Stream, also aus dem man die ganzen Informationen zu den Kennzeichen scrapen kann. Und das ist natürlich extrem spannend, wenn man auf einmal Kennzeichen, ja, scrapen könnte, dazu dann das Fahrzeug, das Modell bekommt. Und wenn man dann noch in der Lage ist, herauszufinden, wo diese Kennzeichenlesegeräte angebracht sind, ja, das auch noch mit Zeit und Standort korrelieren kann, ist natürlich fatal und ein Datum, was eigentlich nicht so frei verfügbar im Internet hängen sollte.
Ich fand es ja auch spannend, wie er eingestiegen ist. Also er hat eins dieser Kennzeichenlesegeräte auf eBay gekauft. Altes Gebrauchtes, was da irgendjemand bei eBay eingestellt hat, wieso auch immer das bei eBay gelandet ist. Und da hat er so ein bisschen Reverse Engineering angefangen, sonst hätte er eigentlich keinen Startpunkt gehabt, weil wenn du im Bereich IoT unterwegs bist, du kannst ja nicht alles scannen und dir alles angucken, sondern da wusste er schon, das Gerät, was ich habe, was ich auseinandergebaut habe, versucht Verbindung da und dahin aufzubauen und dann ist er einfach dieser Spur gefolgt. Also auch wieder ein erschreckendes Beispiel dafür, was möglich ist. Und jetzt könnten wir drüber diskutieren, Samuel, weil da ja keinerlei Authentifizierung oder sonstiges war. Ist das denn OSINT? Also wenn ich quasi, bis mal ganz salopp gesagt, eine IP-Adresse habe, auf die ich mich aufschalte, ohne dass ich mich irgendwie verifizieren muss, anmelden muss und dann die Daten dort herauslese, sind wir da noch im Bereich OSINT oder ist das schon Hacking oder was ist das denn?
Also für mich ist das so ein ganz klassischer Graubereich, weil die Intention von diesem System ist ja nicht, dass es öffentlich gepostet sein soll. Das ist kein Livestream auf Twitch, das ist kein Beitrag auf einem Webblog, wo klar ist, den kann jeder lesen, das kann jeder sehen, sondern das hängt ja im Netz, weil das System fehlkonfiguriert ist, weil es entweder ja Security Flaw in der Art und Weise, wie das Gerät im Internet hängt, oder weil irgendjemand beim Setup verpeilt hat, das entsprechend zu schützen, sei es durch Firewall oder andere Sicherheitskontrollen. Und deswegen ist es zugänglich. Ganz interessant war ja auch, dass es eigentlich nur einen Bundesstaat in den USA so richtig betroffen hat. Also die anderen haben es scheinbar hinbekommen. Von daher öffentlich zugänglich, ja. Ethisch, moralisch kann man natürlich fragen, rechtfertigt meine Ermittlungen, dass ich auf solche Daten zugreife? Wenn wir so in Richtung Strafverfolgungsbehörden gucken, ne, Leak-Daten, wäre ja strafbar an sich, gibt es dann aber auch entsprechende Gesetze, die es Strafverfolgungsbehörden oder auch Journalisten erlauben, beziehungsweise die Strafbarkeit da wegfallen lassen. Von daher, man sollte auf alle Fälle vorsichtig sein. Würde ich jetzt diese ganzen IPs scannen, scrapen und danach in die USA fliegen, wäre ich wahrscheinlich vorsichtig, aber muss jeder selbst wissen am Ende des Tages. Es ist eine IP-Adresse, das ist erstmal was Öffentliches. Wenn man sich mit einer IP-Adresse verbindet, ist jetzt auch nicht viel anders, als würde ich eine Webseite ansteuern.
Also schlussendlich stellen wir ja fest, wir können es nicht genau sagen, ob das OSINT ist oder nicht. Und das ist auch mal so eine spannende Diskussion, wenn es um Begrifflichkeiten geht. Ich greife jetzt mal ein Thema vor, was wir eigentlich später bringen wollten, aber weil es gerade so gut reinpasst. Ich würde sagen, man kann argumentieren, dass das Ganze OSINT ist. Man kann auch argumentieren, dass das was anderes ist. Aber jetzt gibt's auch so ein bisschen einen Trend in den letzten 1, 2, 3 Jahren, dass sich Leute Gedanken machen. Ich habe jetzt hier eine ganz tolle neue Intelligence Art. Ich gebe dieser neuen Intelligence Art einen neuen Namen. Vieles davon hat mit Marketing zu tun. Und dann haben wir einen interessanten Beitrag auf LinkedIn gesehen. Da bin ich auch tatsächlich in die Diskussion eingestiegen. Ben Heubel, ganz toller Mensch, ganz toller Journalist, hat Anfang des Jahres gesagt, Mensch, wir haben jetzt ganz, ganz viel KI in OSINT. Müssen wir jetzt hingehen und einen neuen Begriff definieren? ASINT, AI-SINT oder sowas in der Richtung. Ich habe mich sehr klar dazu positioniert, weil für mich sind diese ganzen INT-Begrifflichkeiten basierend auf der Art der Beschaffung. Human Intelligence, also eine menschliche Quelle wird genutzt. OSINT, irgendetwas, was öffentlich verfügbar ist, wird genutzt. Immens, Bildmaterial oder dergleichen. Und so kann man weitergehen. Und wenn ich das jetzt als Definitionsgrundlage im Hinterkopf habe, dann würde das ja bedeuten, Informationen, die aus KI generiert sind. Das ist nicht das, was der Ben ausdrücken wollte, aber ich habe dann gesagt, für mich ist das Ganze einfach nur, ja, OSINT mit KI, sprich, ich nutze halt ein weiteres Tool in meinem Werkzeugkasten. Siehst du das so ähnlich, Samuel?
Ich bin da vollkommen bei dir. Tatsächlich ist es ja so, dass KI meiner Meinung nach sehr gut helfen kann beim Verarbeiten von Daten. Mit KI kannst du den PDF zusammenfassen lassen. Du kannst dir aus tausenden Bildern alle Bilder geben lassen, wo eine bestimmte Farbe auftaucht oder ein bestimmtes Objekt, Objekterkennung. Das heißt, KI ist für mich eher ein Tool zur Verarbeitung von Massendaten. KI ist für mich nicht das Tool, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht wird es das irgendwann, wenn es tatsächlich künstliche Intelligenz ist. Im Moment sehe ich KI und die Möglichkeiten von KI eher im Bereich Machine Learning, Verarbeitung von Daten. Das heißt, ich kann einzelne Schritte meiner Analyse, meiner Verarbeitung beschleunigen, automatisieren. Wo man KI vielleicht auch noch sehen könnte, ist als Art Metasuchmaschine. Du kannst natürlich KI auch als Einstiegspunkt, also diese so Perplexity AI zum Beispiel, kannst du gut als Einstiegspunkt nehmen, um sehr schnell einen Überblick zu bekommen, welche Quellen gibt's denn. Nur fehlt mir an der Stelle dann die Transparenz. Was wird denn alles abgefragt? Was passiert mit meinen Informationen? Und am Ende des Tages muss ich ja trotzdem dann in die Primärquellen gehen und schauen, wo kriege ich diese Informationen her.
Schlussendlich, die Quellenlage ändert sich ja nicht durch KI. Es sei denn, wir haben irgendwann eine Welt, wie wir es vorhin skizziert haben, wo wir nur noch KI-generierten Content haben, dann kann das Ganze Async heißen. Aber KI als Tool wird ja auch nicht nur im Bereich OSINT eingesetzt, sondern ganz viel bei SIGINT. Da macht es richtig viel Sinn, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Und ich fand einen Kommentar in diesem Thread ganz interessant, wo jemand sagte, naja, dann könnte ich ja auch zum Beispiel definieren Spreadsheet Int, also wenn ich meine ganzen Daten in der Excel packe und lasse ein Makro drüber laufen. Oder wie du gerade gesagt hast, als Metasuchmaschine, dann wäre ich ja bei Google Int, wenn ich meine Daten über Google erhebe, wobei das ja auch nicht die Primärquelle ist. Also schlussendlich soll kein Bashing sein oder sonstiges, aber es ist für mich immer wieder interessant, weil ich jetzt seit, ja, jetzt muss ich überlegen, fast 25 Jahren Intelligence betreibe, dass immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, so dass wir auch schon mal in der Vergangenheit den Begriff Bullshit Intelligence erschaffen haben, kreiert haben, um sowas zu erklären. Also wenn wieder neue Begrifflichkeiten auftauchen. Ich bin da sehr traditionalistisch, das heißt, es gibt die großen 4, 5 Intelligence-Beschaffungsarten und alles drunter sind Subklassifikationen oder dementsprechend Tools. Aber ihr merkt es auch selber, wir unterhalten uns zunehmend über das Thema KI. Also da werden wir nicht drum herumkommen, das ist in aller Munde. Das heißt aber nicht, dass das unsere einzige Quelle an Informationen ist. Und in den meisten Fällen, wo wir uns drüber unterhalten, dann ist das im Endeffekt ein Tool, eine zusätzliche Datenquelle unter vielen anderen, aber nicht ja einzeln zu betrachten.
Ja, tatsächlich wäre es ja auch fatal, wenn KI die Quelle unserer Informationen wäre, denn es gibt ein Chatbot DeepSeek und der hat so ein gewisses Problem, wenn es um Themen geht, die vielleicht etwas China-kritisch sind, gewisse Ereignisse, weil dann spricht sie einfach nicht darüber und hat keine Informationen darüber. Das heißt, wir sehen auch schon, innerhalb von KI-Chatbots gibt es gewisse Zensur.
Ja, nicht erst seit diesem, also in dem konkreten Beispiel, das werden wir auch verlinken, war es ganz interessant. Da hat jemand dann bei diesem Chatbot, das soll auch wie so eine Art ChatGPT funktionieren, wie so eine Art Suchmaschine, und hat nach dem 1989er Massaker am Tiananmen Square in China gefragt. Und da kam halt eine Antwort so nach dem Motto, gibt's nicht. Ne? Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man jetzt da nach Winnie the Pooh fragt, wird man eine ähnliche Antwort bekommen, weil das ist auch so ein Thema in China. Winnie the Pooh mag man nicht, wird viel geblockt. Also man muss sich immer überlegen, wie ist die Datenbasis, wer fuscht denn da mit rein? Und ganz ehrlich, man muss ja auch gar nicht so weit gehen nach China. Wenn man die ein oder andere Abfrage bei Grok macht, also bei der X-KI, dann sind meiner Ansicht nach die Ergebnisse auch ein bisschen eingefärbt, um das mal sehr nett auszudrücken. Und ja, somit kann man vielleicht dann zukünftig sagen, traue nur der KI, die man selbst gebaut hat. Stichwort KI, Samuel, wir sind ja immer noch nicht fertig. Du hast vorhin was aufgezeigt, da ging es um Pokémon. Da bin ich zu alt für, aber das fand ich sehr, sehr spannend, nachdem du mir das erklärt hast. Und vielleicht magst du das unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was OSINT mit KI und Pokémon zu tun hat.
Ja, tatsächlich hat die Firma, die Pokémon Go entwickelt hat, die Nutzer so ein kleines bisschen getäuscht. Und zwar vielleicht erkläre ich erstmal, wie Pokémon Go funktioniert hat. Pokémon Go hat ja die Leute irgendwie mal dazu gebracht, sich zu bewegen und durch die Welt zu gehen mit ihrem Handy und dann mit Augmented Reality das Smartphone zu schwenken, um nach Pokémons zu suchen. Und dann, wenn man Pokémon eben gefunden hat, dann konnte man versuchen, das einzufangen oder so. So ähnlich. Ich habe es tatsächlich selbst auch nie gespielt. Aber was den meisten Nutzern wahrscheinlich nicht bewusst war, ist, dass während sie da schön durch die Welt gehen und ihre Umgebung scannen, diese ganzen Daten genutzt wurden, um eine KI zu trainieren. Ein Large Language Model für eben solche Geodaten. Und das finde ich doch schon ganz schön interessant, weil im Prinzip hat man so unwissentlich Crowdsourced Intelligence produziert, weil ich schicke Leute los mit einem Smartphone, wahrscheinlich bei einigen Smartphone-Modellen auch mit LiDAR-Sensorik, ne? Also ich kann meine Umgebung schön 3D vermessen, habe Bildmaterial und trainiere damit dann eine KI, die ich ja dann zum Beispiel dafür nutzen kann, um einmal eine wirklich hochauflösende 3D-Karte zu erstellen mit den richtigen Texturen, habe ja die Bilder, die ich dazu verwenden kann. Zum anderen natürlich aber auch vielleicht verwenden kann, um Bilder zu geolokalisieren. Also ich lade ein Bild hoch und gleiche das dann mit meiner KI ab. Wo kann das denn aufgenommen sein? Und die Leute haben ja vielleicht auch Zugang zu gewissen Bereichen, die nicht so ganz öffentlich verfügbar oder zugänglich sind. Teilweise vielleicht auch Aufnahmen aus Gebäuden heraus, in Gebäuden.
Ja, weil ich kann mich entsinnen, als Pokémon rauskam, sind ganz viele dieser kleinen Dinger in Gebäuden aufgetaucht. Und dann sind Leute in die Gebäude reingelaufen und haben quasi in den Gebäuden gefilmt. Und jetzt wissen wir, dass die Firma das alles in einer Datenbank drin hat, also so ein bisschen Street View auf Speed, nenne ich es jetzt mal, also wo man eine sehr hochauflösende, sehr detaillierte und vor allem ja sehr viel abdeckende ja, KI mit diesen Fähigkeiten gebaut hat. Wie haben sie es genannt? Ein Large Geospatial Model, stand es, glaube ich, drin. LGM. Und das ist wieder schön, weil es zeigt, da passieren bei Apps so viele Sachen im Hintergrund, die man als User vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, aber die man zur Wahrung der eigenen digitalen Hygiene ja doch sich näher angucken sollte. Also jetzt wissen wir, die Pokémon Go App von dieser Firma Niantic, die hat quasi alles, was man gefilmt hat, irgendwo hin übertragen. Und dann gab es jetzt auch in den letzten Wochen einen anderen, ich nenne es mal Skandal, weil wenn man festgestellt hat, dass ganz viele andere Apps Daten, die nichts mit der App zu tun haben, irgendwo hin übertragen haben, diese dann auch auf einem Handelsplatz verkauft wurden. Und jetzt ist einer der Firmen, die das verkauft hat, die Firma Gravy Analytics, gehackt worden. Und somit ist ein riesen Datendump irgendwo im Netz verfügbar, wo man Ortsdaten rausziehen kann. Und da gab es einen ja, französischen Cybersecurity-Profi, auch ein guter OSINTer, der Baptiste Robert, der das mal ausgewertet hat. Da werden wir auch verlinken und das ist ganz interessant zu sehen, was für Daten man da bekommt. Aber was er auch gemacht hat, das finde ich noch viel interessanter, er hat auch ausgewertet, welche Apps haben diese Infos geliefert. Und da ist zum Beispiel dabei Wetter Online, Flight Radar 24, Focus Online, also ganz viele Standard-Apps, die wir auf unseren Geräten haben, also nicht zwingend so, was man vielleicht im Kopf hat, die typische billige China-App irgendwo im Play Store, sondern auch große Apps, über die man getrackt werden kann. Also auch hier wieder Obacht, was man von sich teilt, und das passiert manchmal auch, zumindest nicht für uns bewusst, durch Apps. Und dann sollte ich mir schon angucken, was haben die für Berechtigungen, was machen die. Aber ich verstehe es auch, wenn man in so eine App reingeht und guckt sich dann die Datenschutzeinstellungen an und dann steht dann drin, wir verbreiten das an 850 Provider. Was machen die meisten von uns? Die sagen, ja, passt schon. Also ich setze mich ja nicht hin und lese 850 Mal, wer steckt denn dahinter? Aber die Gefahr ist, dass diese Daten auf einem Marktplatz dann dementsprechend verkauft werden.
Ja, da können wir jetzt eine komplett neue Diskussion aufmachen über Datenschutz. Das soll ja eigentlich eine informierte und freiwillige Entscheidung sein. Und in den meisten Fällen ist es weder das eine noch das andere. Und sind wir mal ehrlich, den meisten ist es egal. Das ist schon mal schade. Und dann zum anderen, was hast du denn auch für eine Wahl überhaupt? Also entweder du stimmst dem zu oder du kannst den Service nicht nutzen. Das ist natürlich das, was wir auch immer sagen, wenn etwas kostenlos ist, dann zahlt man meistens mit seinen Daten, und das muss einem tatsächlich bewusst sein. Tatsächlich, weil es hier ganz gut passt, beim CCC-Kongress gab es auch einen ganz spannenden Vortrag von Sebastian Meineck und anderen zu Data Brokern. Darüber hatten wir ja letztes Jahr dann auch schon berichtet, als das in den Medien war. Aber das ist auch ein ganz spannender Vortrag, um halt zu zeigen, wie funktioniert das denn überhaupt? Und vielleicht kriegt man dann nochmal ein ganz neues Verhältnis mit seinem Smartphone und den ganzen Apps, die da drauf sind. Weil das ist natürlich der Ursprung dieser Daten. Und so ein bisschen zeigen sie da eben auch die Gefahren auf. Und das Schlimme ist ja, diese Daten, die sind nicht nur Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendiensten vorbehalten, sondern jeder, der ein bisschen Geld in die Hand nimmt, kann die quasi kaufen. Und dann eben auswerten, wo gehen denn die Leute zum Arzt, die bei dem und dem Präsidium arbeiten? Oder wer arbeitet auf einer Liegenschaft von einem deutschen Nachrichtendienst? Und wo wohnen die Leute?
Oder noch schlimmer, um den Link zu dem, was wir anfangs gemacht haben, herzustellen. Wo gehen denn gewisse Personen, die in sensiblen Bereichen arbeiten, abends, um sich zu erholen und entspannen? Also der ein oder andere landet dann vielleicht im Bordell. Also das ist auch in dieser Recherche offengelegt worden, was auch etwas ist, wo man sich dann angreifbar machen könnte für weitere Verbrechensarten. Ich stelle fest, jetzt haben wir schon ganz viel gequatscht, fast eine Stunde voll, weil wie gesagt, wir haben so viel Material gehabt, sodass wir eigentlich kaum die Zeit haben, damit durchzukommen. Aber lass uns zum Abschluss, Samuel, einfach mal so 2, 3 Bullet Points nochmal raushauen, ohne groß drüber zu reden. Das erste für mich ist ja Geolocating alter Art, also ohne Add-Int und diesen ganzen Massendaten, die es gibt. Da hatten wir Anfang letzten Monats einen schönen Artikel gesehen vom Sektor 35, wo er in der Lage war, einen Standort auf Basis von historischen Luftbildern, also bis 1935 zurück und auch alten Karten, dementsprechend zu finden. Fand ich ganz spannend, weil da viel handwerkliches Geschick dabei ist, also wirklich manuell zu recherchieren. Aber das zeigt auch, dass nicht alles mit KI möglich ist und nicht alles mit den ganzen tollen neuen Tools, sondern man ab und zu auch, ja, good old OSINT-Techniken dementsprechend anwenden muss. Haben wir nochmal so ein Bullet zum Schluss? Ganz schnell für die Zuhörer.
Ich habe noch 2 schnelle Sachen. Zum einen hat Microsoft Google jetzt gleichgezogen und den Cache entfernt. Das heißt, der gecachte Webseiten sind auch über Bing nicht mehr erreichbar, und wie ich jetzt auch gesehen habe, Yahoo ist das auch verschwunden. Das bedeutet, bei den Suchmaschinen haben wir nur noch Yandex, die einen Zwischenspeicher für Webseiten haben. Ansonsten muss man halt in die Archive gehen. Und das andere wäre einmal noch, das European Disinformation Lab hat eine schöne Seite erstellt, wo sie eine Übersicht über Desinformationskampagnen und Aktivitäten in den einzelnen europäischen Ländern zusammengestellt hat. Vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, ich glaube, so brauchen wir gar nicht mehr drauf einzugehen, weil wir auch gerade Anfang letzten Jahres ganz viel über Desinformation gesprochen haben, vor allem im Zusammenhang mit Russland. Also die werden ja immer wieder genannt, da können wir tagelang referieren. Aber es ist einfach ein schönes Projekt und eine tolle Übersicht, wie denn die Lage ist in den einzelnen europäischen Ländern. Sicherlich kommt da auch die Doppelgängerkampagne vor, die wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Aber wer sich dafür interessiert, kann sich da einlesen. Und ich glaube, jetzt so als guter Abschluss nochmal ein kleiner Artikel, den wir gefunden haben. Man liest immer ganz viel über, wie komme ich denn in einen OSINT-Job rein und wieso ist OSINT so toll, und ganz viele Menschen, wir machen das ja auch, wir zwei, klären, wieso das eigentlich die schönste Tätigkeit der Welt ist. Und jetzt haben wir einen Artikel gefunden, wo eigentlich jemand genau den gegenteiligen Ansatz wählt und sagt, also eigentlich musst du schon ein paar Entbehrungen aushalten können, um OSINT zu betreiben. Hast du den Artikel gelesen, Samuel?
Ich habe den gelesen und tatsächlich fand ich es gut, weil er einige Punkte aufgreift, die tatsächlich in der Sparte auftreten. Natürlich kann man vieles davon auf ganz unterschiedliche Branchen auch übertragen. Aber halt, du hast bei OSINT viel, viel Stress. Du hast häufig tatsächlich die Notwendigkeit, dass du sehr schnell Informationen zusammenträgst. Du hast konstante Lernkurve. Und ich meine, wir beklagen immer, dass sich ständig alles Mögliche ändert und neue Sachen passieren, Techniken nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Und das erfordert natürlich, dass du dann konstant dich fortbildest, konstant auf dem Laufenden bleibst. Ich glaube, ich habe auch mehr als einmal schon gesagt, ich hätte mir gerne was Beständigeres gesucht manchmal. Und du hast vorhin auch im Vorgespräch gemeint, du bist gerade dran, Schulungsunterlagen wieder zu erstellen, ne? Und man fängt halt quasi immer wieder von Neuem an, das alles aufzubereiten. Das ist natürlich schon schwierig. Und dann muss man ja auch sagen, Jobsicherheit, gerade wenn man so in die deutsche Joblandschaft guckt, es gibt natürlich Jobs, die zu großen Teilen OSINT beinhalten oder fast ausschließlich. Aber zum einen ist das noch keine wirkliche Industrie. Und zum anderen muss man auch sagen, in den Behörden, die Gehälter, die bezahlt werden für jemanden, der OSINT kann, sind unfair. Die sind viel zu gering. Weil wenn du jemanden hast, der wirklich fit ist mit OSINT, dann kann der so viele coole Sachen. Und da ist halt so eine E11 dotierte Stelle irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Aber das mal so am Rande nur. Ja, also ich finde schon gut, dass man sich wirklich bewusst damit auseinandersetzen möchte, man jetzt OSINT betreiben. Und was ja auch noch so ein Punkt ist, man hat Zweifel mit ganz ekligen Themen auch zu tun. Ich meine, wir haben den Einstieg gemacht mit Deepfake Pornografie, mit Sextortion. Wenn man dann so schaut, mit was für Themen man sich bei der Internetermittlung auseinandersetzt, das sind natürlich nicht die schönen Themen des Lebens. Also man kann natürlich mit so OSINT-Techniken auch eher in die Richtung Marketing gehen und auf die andere Seite wechseln und Daten sammeln, Data Broker werden. Da sind die Gehälter wahrscheinlich höher und man hat weniger mit den Themen zu tun, ist weniger mit der Schattenseite der Menschheit konfrontiert.
Also schlussendlich stellen wir fest, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also wir haben schon ein paar Schattenseiten bei OSINT, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Artikel gelesen, ich habe mich wiedergefunden, aber trotzdem ist OSINT für mich immer noch die schönste Nebensache der Welt.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und damit beenden wir diese Folge. Freuen uns, wenn ihr die Folge teilt, liked und auch in Zukunft als Hörerinnen und Hörer dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Dann ciao, Matthias.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wissen. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.